Domradio Menschen.
Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist Christina Brudereck. Christina Brudereck interessiert sich für Frauen, wie sie leben, wie sie ihr Leben bewältigen. Christina Brudereck interessiert sich dafür, wie Menschen ihren Durst nach Gott, nach Mystik stillen. Und Christina Brudereck interessiert sich für Menschen, die alles daran setzen, Leid und Ungerechtigkeit aus der Welt zu tilgen. Kein Wunder, dass eine Lektorin auf die Idee kam, Christina Brudereck zu fragen, ob sie nicht ein Buch über die große Teresa von Avila schreiben wollte. Teresa von Avila, die als Frau in einer Männerwelt, als Mystikerin unter Theologen und als Nonne unter den Mächtigen, den Politikern, in ihrer Zeit mitmischte. Christina Brudereck wollte. Herausgekommen ist »Liebe Teresa, Briefwechsel mit einer unbequemen Heiligen«. Über dieses Buch reden wir heute, aber auch über die anderen Bücher von Christina Brudereck, die in Indien und Südafrika spielen und in denen es genauso um die Herzens- und Lebensthemen von Christina Brudereck geht wie in den Programmen von »Zwei Flügeln«. Nein, da stehen nicht zwei Flügel auf dem Programm, aber einer. Und worum es da geht, erzählen wir in dieser Sendung Menschen. Herzlich willkommen, Christina Brudereck. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon heute ganz sicher 2 Stunden lang mit Krächzstimme. Angela Krumpen. Domradio. Die Sendung Menschen. Heute zu Gast ist Christina Brudereck. Alter?
45.
Beruf?
Oh, vielleicht Geschichtenerzählerin trifft es am besten.
Gibt es eine Berufung?
Das wäre das Gleiche, glücklicherweise.
Religion?
Protestantin.
Wie gerne?
Wie gerne?
Ja.
Wie gerne ich Protestantin bin?
Genau, das ist die Frage.
Also wichtig ist die Spiritualität. Protestantin ist nur eine Farbe, aber ja, ich mag sie schon ganz gerne. Die passt zu mir.
Meine Mutter hat mir?
Die hat wenig gesprochen, aber viele Symbole mir ans Herz gelegt. Zum Beispiel, weil wir ja gerade von Ostern kommen, ja, das ganze Haus mit Blumen geflutet.
Ohne meinen Vater?
Hätte ich wahrscheinlich nicht die Liebe zu den Worten entdeckt.
Als Kind war die Kirche für mich?
Wie eine gute Freundin.
Die Bücherstunde sonntags war?
Ja, heilig.
Die Religionslehrerin an meinem Gymnasium hat mir?
Den Feminismus, die feministische Theologie beigebracht, glücklicherweise.
Nach dem Abitur wollte ich nach Südafrika, weil?
Ich die Welt schöner machen wollte.
Als ich von dort zurückkam, hatte ich einen solchen Kulturschock, dass ich verstummte und erst wieder sprach, als?
Als ich meine Träume auf Bilder gemalt hatte und meine Schwestern mich zum Reden brachten.
Danach studierte ich Theologie und fand im Studium
vor allem den Schatz der Bibel.
Als die Kirche mich nicht sofort in ihren Dienst übernahm, dachte ich,
weiß die doch nicht, ob sie mich nicht doch brauchen kann.
Gott, meine große schwarze Schwester heißt mein allererstes Buch, weil?
Es sind die Geschichten von schwarzen großen Schwestern aus Südafrika. Sehr ermutigende Geschichten.
Den Gedanken, selber Nonne zu werden, prüfte ich für mein Leben, weil?
Weil ich dachte, dann muss ich niemandem erklären, warum ich so gerne arbeite.
Nach Indien bin ich gereist, um?
Das war der zweite Anlauf, die Welt ein bisschen schöner zu machen. Da war ich aber schon ein bisschen älter.
Meine beiden Romane habe ich über Indien geschrieben, weil?
Weil ich da eine Würde und einen Sinn für Gerechtigkeit gefunden habe, wie sonst nirgendwo.
Von Rosa Parks habe ich gelernt.
Sitzen bleiben kann jeder.
Und von Susan Sonntag?
Oh, beobachten ist sehr bedeutend.
Alice Walker hat mir beigebracht,
dass wir auf der Suche nach den Gärten unserer Mütter unsere eigenen finden.
Und Pippi Langstrumpf?
Ah, Widde, Widde, mach dir die Welt, wie sie dir gefällt.
In einer Kommunität wollte ich leben, damit
ich nicht so alleine bin.
Meine Gemeinde in Essen ist mir ein Zuhause, in dem
meine Seele ein Dach findet.
Wenn ich mit 2 Flügeln unterwegs bin,
oh, dann geht es mir gut, weil ich wirklich das Schönste mache, was ich zurzeit mache.
Teresa von Avila ist meine Lieblingsheilige, weil?
Weil sie so unbequem ist, so autark.
Sisterhood bedeutet mir?
Verschwesterung, Schwesternlästern ist von gestern, Sympathie, Seelenverwandtschaft.
Ich suche Mystiker, weil?
Mystikerinnen noch viel lieber, weil das Geheimnis, das ist, was unserem Leben Glanz verleiht.
Ein Mystiker oder eine Mystikerin ist jemand, der oder die
in das Geheimnis eingetaucht ist.
Gott ist?
Zurzeit vor allen Dingen eine weise, würdevolle alte Frau für mich.
Mehr zu all diesen Themen und zu Gott als großen schwarzen Schwester und als weise, würdevolle Alte jetzt in dieser Sendung. Liebe Theresa, Briefwechsel mit einer unbequemen Heiligen zum 500. Geburtstag von Theresa von Avila. So heißt das Buch, was ich jetzt gerade in der Hand habe. Und das ist das neue Buch von Christina Brudereck, unser Gast heute in der Sendung Menschen. Christina Brudereck, da Sie mit einer unbequemen Heiligen, wie Sie schon gesagt haben, korrespondiert haben, sind Sie selbst eigentlich unbequem?
Auf jeden Fall mehr, als dass ich eine Heilige bin. Auf jeden Fall. Unbequem. Ja, ich glaube, ich kann sehr anstrengend sein.
Okay, das ist aber was anderes, oder? Als unbequem sein?
Ja, die Leute, also anstrengende Menschen, die lädt man sich nicht freiwillig ein, weil sie es nicht gemütlich machen.
Ja, also anstrengende Menschen können ja auch einfach anstrengend sein, weil sie immer das Gleiche erzählen oder nerven oder so, ne? Oder einfach nicht aufhören können zu reden. Aber Unbequeme haben doch irgendwas Eckiges, von denen man weiß, sie haben recht, aber ich will jetzt nicht zuhören.
Tja, das kann ich so schlecht über mich selber sagen, nicht wahr?
Okay, hat Ihnen jedenfalls noch keiner gesagt.
Also Leute sagen, dass ich anstrengend bin, weil ich immer wieder mit meinen Themen komme und immer wieder vielleicht auch mal, ja, doch mit meinen Themen komme.
Das ist anstrengend aus Hartnäckigkeit.
Hartnäckigkeit, zäh auch ein bisschen.
Im Vorwort schreiben Sie, Theresa sei Ihre Lieblingsheilige und das habe ich im Fragebogen natürlich schon gefragt und dann haben Sie gesagt, weil sie unbequem ist. Also was macht Theresa zu ihrer Lieblingsheiligen? Doch sicher nicht nur die Unbequemlichkeit.
Ich finde großartig, wie unabhängig sie war. Ich glaube, das finde ich am vorbildlichsten, dass sie in einer Welt, die so von Männern geprägt war, von ihrer Familiengeschichte auch, Frauen hatten gar nicht so viele Optionen. Man fragt sich, wie die Frau so viele 100 Seiten schreiben konnte in einer Zeit, in der Mädchen gar nicht selbstverständlich schreiben lernen durften. Wie die das wohl hingekriegt hat, habe ich in meinem Buch auch meine Fantasie aktiviert, habe die einfach in den Schulunterricht ihrer Brüder unter den Tisch gesetzt, sich heimlich versteckt und die hat einfach am wachesten von allen gelernt. Irgendwie so konnte ich es mir vorstellen. Aber sie hat innerlich irgendwie einen Raum in sich behalten, wo sie autark war. Egal, was die Leute gesagt haben, egal, was sie für Widersprüche erleiden musste, auch für Krankheiten, ihre eigenen Zweifel, die Urteile von außen, auch die anderen Frauen ihres Alters, die irgendwie alberner oder oberflächlicher oder eitler waren. Und sie ist so unglaublich zielstrebig, zäh eben, ist was ganz Positives, finde ich, ja, ihren Weg gegangen. Das finde ich sehr beneidenswert.
Sie haben auch geschrieben, liebe Theresa, ich habe viel gelernt auf dieser Glaubensreise von dir. Was haben Sie denn gelernt?
Ja, dass es diesen inneren Raum gibt. Die Theresa nennt das ihre Seelenburg. Ich habe mir das vorgestellt, wie sie in Kastilien über die Hügel guckt und in einer Zeit, als ihre Mutter gestorben war und sie sich ganz verloren fühlt in ihrer Familie mit den vielen Brüdern und den Schwestern, die so anders waren als sie und ihr Vater, der hilflos war, guckt sie über die Berge und denkt so, boah, in so eine Burg fliehen und da sicher sein. Und daraus macht sie dann, boah, so eine Burg in mir haben und da sicher sein. Also einen heiligen Raum in sich hüten, irgendwie einen letzten Funken, ein letztes Plätzchen, wo niemand reinlatschen darf.
Wenn Sie sagen, ich habe diesen Raum von ihr gelernt, haben Sie das Bild für diesen Raum gelernt oder den Raum selber?
Ja, ich habe das Bild, hat mich total inspiriert. Ich finde das so überzeugend. Und Jesus von Nazareth sagt ja, such dir ein Kämmerlein, wenn du beten möchtest. Das ist vielleicht was Ähnliches. Und dann habe ich mit meiner eigenen Einbildungskraft, sag ich mal, also Vorstellungskraft, mir so einen Raum vorgestellt. Bei mir ist jetzt keine Burg, sondern ich habe so eine indische Kapelle vor Augen, in die ich mich zurückziehen kann, ob es jetzt im ICE morgens früh ist und alles um einen rum labbert oder ob es zu Hause laut ist oder ob irgendwelche Erledigungen oder Urteile mich nerven. Ich gehe in diesen inneren Raum.
Ja, ist es ein innerer Raum, den Sie sich vorstellen als äußeren Raum oder ist es ein innerer Raum?
Also das sind äußere Bilder. Ich könnte Ihnen den malen, wenn ich malen könnte. Aber der ist tief in meiner Seele.
Das heißt, Sie treten eigentlich in Ihre Seele ein?
Ja.
Nehmen wir mal an, Sie könnten nächste Woche einen Termin bei Theresa in Ihrem Sprechzimmer ausmachen. Und das kommt in Ihrem Buch so vor, dass irgendwann fängt Theresa an, die Nonnen zu unterrichten, die anderen Schwestern. Und dann machen Sie aus, dass immer samstags Theresa alle Fragen beantwortet. So, sie sind jetzt Teil dieser Schwesternschaft, es ist Samstag und sie können Theresa aufsuchen.
Wie hält man durch, wäre meine größte Frage. Wie schafft man das, so enthusiastisch zu bleiben, so euphorisch, so leidenschaftlich, den Menschen zugewandt? Wie glaubt man in dieser Welt, dass die Kirche doch noch besser werden kann, schöner, offener? Ja, wie schafft man das? Woher nimmst du die Kraft?
Jetzt haben Sie ja in Ihrem Buch beide Seiten geschrieben. Nicht nur Ihre, sondern auch die von Theresa.
Das ist richtig.
Was hätte denn Theresa geantwortet?
Sie verknüpft sich mit einer Kraft, die über sie hinausgeht. Also sie glaubt, dass...
Können Sie es so sagen, wie sie es Ihnen gesagt hätte? Sie sind jetzt Theresa.
Liebe C., du weißt doch, wir glauben an eine Verbindung. Du bist nicht allein auf dieser Welt. Gott hat dich nicht alleine gelassen. Also vertrau mit mir, ich tue es auch für dich mit, dass es eine Verbindung gibt zwischen Himmel und Erde, zwischen deiner Seele und der Anderswelt. Du musst es nicht aus eigener Kraft machen. Es ist eine große segnende Kraft in dieser Welt, die gerne schenkt. So vielleicht.
Wir haben immer gerne gelesen. Vielleicht verbindet sie das mit Theresa. Hm. Das liegt auch an der Bücherstunde am Sonntag in ihrer Kindheit. Und von der erzählen wir nach den Nachrichten. Domradio, die Sendung Menschen heute und unser Gast ist Christina Brudereck. Christina Brudereck, ihre Mutter war Lehrerin, ihr Vater war Pfarrer und mit ihren Schwestern und Eltern besuchten sie die Kirche, wie man eine Tante besucht. Und schon das Wort, mit dem der Kirchenbesuch benannt wurde, das hat bei ihnen gewirkt. Was war der Kirchenbesuch für sie?
Also meine Großmutter sagte, heute besuche ich mal wieder die Kirche. So wie man eine alte Freundin besucht. Und das heißt zum Beispiel, dass man ihr etwas mitbringt. Also man geht da nicht hin und kommt mit leeren Händen, sondern hat natürlich was beizutragen. Mindestens die eigene Stimme. Weil man zum Beispiel singt oder ein Wort des Herzens oder ein Anliegen oder Blumen und Pralinen. Wie bei Freundin eben. Also es war nicht so eine passive, die einen hören zu und die Kirche weiß alles Veranstaltung, sondern es war eben ein freundschaftlicher Besuch, bei der beide Seiten etwas gewinnen.
Das ist so anders, als wenn man irgendwo hingeht, wo man hingehen muss.
Wir mussten auch nicht. Das haben meine Eltern irgendwie hingekriegt. Also es war natürlich ganz klar, dass es ihnen wichtig ist und viel bedeuten würde und auch lieber wäre, wir würden gerne freiwillig mitkommen. Aber wir drei Schwestern haben das sehr unterschiedlich gehandhabt. Und ich war die Älteste, damals wahrscheinlich so die Gehorsamste auch, so in den ersten Jahren. Und bin dann mitgegangen und fand das auch toll. Ehrlich gesagt, in meinem Dorf gab es auch so nicht viele Alternativen. Und ich fand das gut, was ich da gemacht habe. Ich fand es auch unterhaltsam. Ich fand es auch lehrreich, inspirierend.
Nun war ja der Vater der Pfarrer, das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Und der hatte eine große Bücherstube. Und der Sonntag, da besuchte man die Kirche und dann gab es Mittagessen. Und dann gab es schon wieder einen festen Programmpunkt. Das ist die Bücherstunde. Nach dem Mittagessen durften sie drei Schwestern mit ihrem Vater in das sogenannte Bücherzimmer gehen und darüber schreiben sie. Es war vollgestopft. Da gab es Wälzer, Bildbände, Romane, Märchen, Antiquariat, Bestseller, Gedichte, Hemingway und Hotzenplotz, Winnetou und Wintermärchen, Grimm und Goethe, Shakespeare und Schneewittchen, Nathan der Weise vom Winde verweht und Emil und die Detektive. Ich sage das so ausführlich, weil man dann merkt, was es alles zur Auswahl gab. Denn darum ging es. Jede der Schwestern zog ein Buch aus dem Regal. Und was passierte dann?
Dann hat der Papa 3-4 Minuten erzählt, worum es in diesem Buch ging, genau so lange, bis man dachte, und wie geht's weiter? Und es lesen wollte. Das war der Trick. Das ist toll, seine Kinder ans Lesen zu bringen, ja, weil die Neugier geweckt war. Man dachte, jetzt muss ich doch wissen, wie die Geschichte weitergeht. Wie ist das denn ausgegangen? Was ist denn das für eine Person? Ich bin dann irgendwann immer zu der Ecke mit den Biografien gegangen, weil ich irgendwie dachte, Menschen kennenlernen, cool. Und dann konnte er über einen Martin Luther King so viel erzählen, dass man dachte, ja, und dann ist er wirklich umgebracht worden. Das muss ich jetzt aber erstmal lesen. Also gut gemacht, muss man sagen.
So richtig so ne, wie in der Serie mit einem Cliffhanger. Es hört an der Stelle auf, an der man nicht aufhören kann. Mhm. Sehr natürliche Begabung für Pädagogik, oder? Mhm. Das hat auf jeden Fall die Grundlage. Sie sagen an ganz vielen Stellen auf unterschiedliche Arten, ich liebe es, Geschichten zu erzählen oder ich liebe Geschichten oder wie auch immer Sie das ausdrücken. Da ist die Wurzel, oder?
Es hat mein Herz gefüttert, kann ich bis heute so sagen. Tut es auch heute noch. Wenn ich verzweifelt bin und suche dringend ein Beispiel oder jemand, der mir Hoffnung geben kann, dann lese ich und vergrab mich in eine Geschichte. Und das ist ja das Schöne, wir sagen im Deutschen, man findet sich darin wieder. Ja, in einer Figur. Man denkt sich, wie geht das? War ich denn da vorher schon drin oder habe ich mich da jetzt selber reingemogelt? Wie macht man das eigentlich? Sich in etwas wiederfinden. Ja. Aber auf einmal ist man nicht mehr verloren, sondern gefunden. Das ist wunderbar.
Okay, das haben Sie es als Kind schon gemerkt? Also oder einfach passieren lassen?
Ja, ich hätte es nicht so ausdrücken können, sicherlich. Ja. Ist ja klar, aber ich habe gemerkt, dass Geschichten mir gut tun. Das auf jeden Fall. Ich habe gemerkt, wenn du Pippi als Freundin hast, dann kann dir nichts passieren.
Ja, wer so ein Pferd stemmen kann, dann kann wirklich nichts passieren. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Kinder, die in Pfarrhäusern groß werden, so eine ganz eigene Gattung sind.
Ja, früher wurden die Terroristin, heute werden die Bundeskanzlerin.
Genau, und da gibt es jede Menge Spielarten dazwischen. Und das, es gibt auch diesen Spruch,
Pfarrers Kinder, Müllers Vieh geraten selten oder nie. Ne? So. Wobei selten, das hat mein Vater immer betont, selten heißt besonders eigen, also besonders gut. Es ist nicht selten im Sinne von wenig.
Okay, geraten selten. Okay, aber jedenfalls ist das so eine ganz eigene Geschichte, ob die Pfarrerskinder das übernehmen, den Glauben übernehmen oder diese Weltsicht übernehmen. Und bei Ihnen habe ich das Gefühl, dass Sie sind einfach, der Glaube ist ganz tief in Sie gefallen oder Sie sind ganz tief in den Glauben gefallen oder beides gleichzeitig. Wie ist das gekommen, obwohl Ihr Vater Pfarrer war?
Ja, der hat mich nicht daran gehindert.
Ja.
Also ich kann eine Geschichte erzählen, die, glaube ich, sehr wichtig war im Nachhinein. Im Weihnachtsgottesdienst saß ein sogenannter Tippelbruder. Er roch unangenehm und er schlief auch immer wieder ein, schon in 4 Uhr Messe und dann um 18 Uhr nochmal und saß immer noch da, als alles fertig war und alle Kerzen ausgepustet. Und dann hat mein Papa gesagt, den können wir jetzt nicht in die Kälte schicken, der kommt jetzt mit zu uns. Und ich war richtig wütend, also pubertierendes Mädchen, habe gesagt, wenigstens an Weihnachten, alle meine Freundinnen haben ihre Eltern mal einmal für sich. Ja, jetzt war ich schon in 2 Gottesdiensten, jetzt ist mal irgendwann Schluss. Und hat er nur gesagt, Noschilein, so nennt mich mein Papa, wenn er ganz lieb ist, was habe ich denn gerade gepredigt? Kommen jetzt die Tränen, wenn ich daran denke, weil ich dachte, ja, du hast das gerade gepredigt, eine Liebe, die uns alle verwandelt. Und wenn wir den jetzt in den Schnee schicken, dann haben wir das nicht begriffen. Und wahrscheinlich war es sowas, dass er irgendwie glaubwürdig war, dass man das nicht ablehnen musste. Oder meine blinde Großmutter, die
Halt. Wie war dieser Abend mit dem Tippelbruder, dieser Weihnachtsabend?
Ja, das war irgendwie unangenehm. Der Geruch wird ja nicht besser, ne? Nur weil die anderen Parfüm tragen, keine Ahnung. Also ich fand es immer noch störend, aber etwas hat sich auch zufrieden gegeben.
Ja, aber wie ging das? Der war einfach die ganze Zeit mit dabei.
Hat in irgendeiner Ecke gegessen. Ja, ich gesagt, ich kann mich an das Ende nicht genau erinnern.
Okay.
Ich weiß nur diesen Moment in unserer Kirche, der Erlöserkirche. Ja. Ja, ich dachte, okay, ja, dann ist es jetzt so. Und ich merkte, dagegen aufbegehren, das wäre jetzt wirklich falsch. Es wäre hartherzig, egoistisch, keine Ahnung, das macht man nichts. Passt nicht zu diesem Weihnachtsfest.
Ja, okay. Und die blinde Großmutter?
Ja, also ich könnte jetzt wahrscheinlich über viele Mitglieder meiner Familie sowas sagen, wie ich ihn abgespürt habe, dass sie nicht einfach irgendwas behaupten oder irgendwas daherreden oder irgendwie Druck machen oder Moral leben oder so, sondern die blinde Großmutter, die früh Witwe war und ein behindertes Kind gepflegt hat und ein Kind verloren hat, also mehrere, wie wir nennen, Schicksalsschläge erlebt hat, die aber so witzig war. Schön, dass wir uns mal wieder gerochen haben, zum Abschied sagen konnte, ja, als Blinde. Und merkte, die Worte der Bibel geben ihr Kraft, zu beten gibt ihr Kraft, die Kirche gibt ihr Kraft. Sie hat eine innere Stärke und eine Würde, die niemand umhauen kann. Also das ist ja sehr attraktiv, sowas, ja. Ich finde es überhaupt nicht langweilig oder so, sondern ich habe gedacht, das muss man doch auch haben. Also das will ich auch haben.
Ihre Eltern haben Sie sehr unterstützt, aber das kommt bei Eltern vor, Sie haben nicht alle Ihre Pläne verstanden.
Ja.
Zum Beispiel nicht den Plan, nach dem Abitur nach Südafrika zu gehen. Und das erzählen wir aber gleich. Du, Mario, die Sendung Menschen, unser Gast. Und eigentlich müsste ich sagen, unsere Gästin, das Wort gibt es nur leider nicht, ist Christina Brudereck. Sie haben Abitur gemacht und 1990 nicht gegen den Willen, aber ohne das Verständnis ihrer Eltern sind Sie nach Südafrika gereist. Sie wollten dahin, im Fragebogen haben Sie gesagt, ich wollte die Welt ein bisschen schöner machen. 1990, da war Mandela schon wieder frei, da war viel passiert, genau. Was hatten Sie sich denn vorgestellt?
Ganz naiv irgendwie. Ich gehe zu den Armen und mache die Welt irgendwie ein bisschen besser und helfe da.
Ich lade den Tippelbruder zu mir nach Hause
ein.
Ja,
sowas.
Die Wirklichkeit war krass. Sie haben Rassenhass und Militär, bittere Armut und Gewalt und bittere Armut Tür an Tür mit großem Reichtum gesehen und viel, viel Trennung. Die waren überhaupt nicht vorbereitet. Sie hatten einen echten, furchtbaren Kulturschock.
Ich glaube, das Krasse ist, also man weiß das theoretisch, ich wusste das theoretisch auch. Ja. Es gibt Armut, weiß jeder Mensch irgendwie in dieser Welt. Und es gibt krasse Gegensätze. Ich glaube, das Besondere in Südafrika ist, dass es so nah beieinander liegt. Also du kannst wirklich Schwarzwälder Kirschtorte essen in einem Einkaufszentrum und es riecht nach Coco Chanel und Krokodillederschuhe und was weiß ich. Ja. Also Schweizer Uhren, alles, was die reiche Welt so hat an Privilegien und Annehmlichkeiten. Und 5 Minuten später schon, nicht nach 9 Stunden Flug, sondern 5 Minuten später siehst du Kinder, die im Müll nach Essen suchen, barfuß laufen und nur ein Hemd mit Löchern anhaben. Und du merkst auch, diese Armut ist gemacht. Die ist jetzt nicht, weil irgendein Wüstenwind da ist oder eine Trockenheit oder eine Naturkatastrophe, sondern die ist hausgemacht. Die ist, alle könnten, wenn sie teilen würden, genug haben, aber das wird nicht gewollt, sondern wenn du die falsche Hautfarbe hast, gehörst du nicht dazu. Jetzt gehörte ich aber ja zu den Weißen und das macht es noch komplizierter eigentlich, weil die Solidarität funktioniert gar nicht automatisch, weil man offensichtlich anders ist. Und damit bin ich überhaupt nicht klargekommen. Also wir haben irgendwie schöne Sachen gemacht im Supermarkt, irgendwie Bananen mit braunen Flecken und Tomaten mit einer Delle abgeholt und das im Slum verteilt und was weiß ich, Erdnussbrote geschmiert bis zum Abwinken. Und auch in so einem Bildungsprojekt für Kinder irgendwie gearbeitet und alles gegeben. Aber du merktest, das ist der Tropfen auf den heißen Stein, der berühmte. Und also es war für mich als junges Mädchen einfach too much.
Sie sind nach Hause gefahren und konnten nicht mehr sprechen.
Ja, kann man sich heute fast nicht vorstellen.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie haben Sie denn kommuniziert? Haben Sie Zettel geschrieben?
Also ich glaube, es war auch gar nicht, die allerersten Tage konnte ich sogar irgendwie noch was erzählen, aber dann bin ich einfach irgendwann stumm geworden, immer stummer. Ich habe einfach nicht mehr geredet, ich habe keine Zettel geschrieben, ich habe mich einfach verschlossen und nicht mehr richtig reagiert auf meine Umwelt. Und ich lebte damals schon gar nicht mehr zu Hause, aber war in der Zeit dann in meinem Elternhaus sozusagen in Ferien und konnte aber nicht mich mitteilen. Ich habe da keine Worte für gefunden, ganz, ganz schreckliche Erfahrung. Ist auch seitdem nie wieder passiert, aber damals war es so.
Sie zitieren auf Ihrer Homepage Umberto Eco, für alle, die sprechen, nach Worten suchen und nach Verständigung, dass wir sagen können, was wir sagen müssen. Also Sie sind ja mit jeder Faser eine Wortfrau, dann ist dieses Symptom, nicht sprechen zu können, doch besonders krass, oder?
Ganz furchtbar und ich glaube auch, dass ich meine Dankbarkeit darüber, wenn ich heute ein Wort finde für etwas, die hat ganz viel damit zu tun, dass ich weiß, das ist nicht selbstverständlich. Also ich kann mich freuen wie ein kleines Kind, wenn ich irgendeinen Reim finde oder keine Ahnung, der Mensch heißt Kind, weil Gott die Eltern sind. Da konnte ich mich eine ganze Woche drüber freuen. Irgendwas, was ich entdecke oder wenn ich irgendwas beobachtet habe, was mich eigentlich zum Verzweifeln bringt und kann es dann aber mit einem Bild oder einer Geschichte erzählen, sodass ich merke, andere lassen sich davon auch berühren und merken, da darf man nicht dran vorbeisehen, da müssen wir was tun oder da gibt es doch Hoffnung oder diesen Funken, den musst du weitergeben. Also was auch immer, schlimme Geschichten oder gute, wenn ich Worte dafür habe, fühle ich mich frei und bin ich glücklich und finde es nicht selbstverständlich.
Ihre Schwester Dorothea hat sich damals um Sie gekümmert und das Schweigen ausgehalten. Sie haben im Fragebogen schon gesagt, ich habe angefangen zu malen, sehr sprechend zu malen. Sie haben Ihre Albträume praktisch aufs Papier gebracht, nett blankes nur für Weiße zum Beispiel. Ich fand es total interessant, dass der Weg zurück über den Worten, über Bilder, also über Nicht-Worte gegangen ist.
Ich kann gar nicht besonders gut malen, das waren jetzt keine schönen Bilder, aber darum ging es ja auch nicht. Ne? Ich habe schwarze Gesichter gemalt mit Stacheldraht über der Stirn und sowas zum Beispiel. Hatte Leute vor Augen, die gefoltert worden waren im Apartheid-System und Zigaretten ausgedrückt an ihrem Bauch, solche Wunden, davon habe ich ganz viel geträumt irgendwie. Und meine Schwester hatte die Idee, die hat mir irgendwie Wachsmalstifte und große weiße Blätter in die Hand gedrückt und hat gesagt, mal doch mal. Das habe ich gemacht und hat sie mich gefragt, was ist das denn? Und darüber ging es irgendwie. Es war interessant, wenn man sie fragen würde, wie sie das erlebt hat. Es muss für sie auch sehr erschütternd gewesen sein. Und sie war, glaube ich, sehr hilflos, aber hat sie irgendwie mit mir durchgestanden.
Ja, hat sie. Aus Südafrika und dieser Stummheit, der in der Kulturschock mit ihnen gemacht hat, sind sie aufgetaucht und haben sich gedacht, naja, und jetzt studiere ich mal Theologie. Das erzählen wir in der zweiten Stunde.
Ich bin auf der Suche nach der Mitte. Ich möchte ins Zentrum des Ganzen finden. Ich mache mich auf die Reise nach innen. Ich würde gerne Zusammenhänge verstehen, die Einseitigkeit hinter mir lassen, die Lebenskunst der Balance lernen. Meine Sehnsucht zieht mich. Dabei vertraue ich mich Gott an. In der Mitte des Tages mache ich mich auf die Suche nach der Mitte meines Lebens.
Ein Text von?
Von mir selber.
Willkommen zur zweiten Stunde in dieser Sendung Menschen. Zu Gast im Studio ist Christina Brudereck, die uns einen Text mitgebracht hat als Wortfrau, die sie selbst geschrieben hat. Das ist jetzt nicht verwunderlich. Aber dieser Text, der gehört in einen Kontext. Wohin gehört dieser Text?
Ein kleiner Teil aus den Stundengebeten, die wir Zeit des Meisters nennen. Und das ist ein Format, was in verlässlich geöffneten Kirchen angeboten werden kann, zum Beispiel. Wo wir zu jeder vollen Stunde ein Stundengebet beten. Mhm. Das hier war aus dem Mittagsgebet zur 12. Ein Angebot, wo inspiriert aus allen Weisheiten dieser Welt Menschen Worte geliehen werden, um zu beten.
Ich finde es besonders schön, dass Sie das hier an dieser Stelle in der Rubrik Das Wort gelesen haben. Es ist schon viele Jahre her und ich weiß nicht, ob die Dame noch zuhört, aber damals saß sie in Lönneberger, war ausgewandert und hat mir eine E-Mail geschrieben, dass sie das Domradio gerne hört, weil das Wort zur vollen Stunde für sie sowas wie ein Stundengebet sei. Also offensichtlich gibt es Hörer, die nutzen dieses Angebot so, und so ist es ja auch ein bisschen gedacht, dass man nicht die Nachrichten zur vollen Stunde hört, sondern etwas, was einen so ein bisschen wachrüttelt. Und das machen Sie auch und ich finde es sehr schön, dass das so zusammenkommt an der Stelle. Wer ist wir, wenn Sie sagen, wir machen das Angebot Stundengebeten?
Das ist eine kleine Gruppe in Essen, wo ich lebe. Wir haben uns irgendwann überlegt, wir würden gerne die Kirche mit diesem Angebot füllen. Also in Essen gibt es eine ganz wunderschöne Kirche, die Marktkirche in der Essener Innenstadt.
Ja.
Die ist im Krieg fürchterlich zerstört worden, aber mit einem blauen Glaskubus wieder aufgebaut. Also man taucht in Chagall-Blau, wenn man diesen Ort betritt. Wunderbar. Da haben wir gedacht, da zur vollen Stunde ab und zu mal Gebete anbieten für die Leute, die gerade einkaufen drumherum, oder die Leute, die wir kennen, die wir sagen, da könntest du mal in so ein Blau eintauchen und einfach schweigen. Viele Leute kommen auch und weinen, interessanterweise, und sagen, bitte trösten Sie mich nicht, ich brauche einen Ort zum Weinen. Sowas passiert oft.
Ja.
Und können einfach da sein. Manche kommen zur vollen Stunde und sind dann wieder weg. Manche bleiben, lange sitzen, lesen ein bisschen, schreiben Tagebuch, schweigen, atmen bewusst. Ja.
Das ist interessant, weil jetzt sind wir mit dem Wir schon da gelandet, wo ich jetzt gleich hin wollte, nämlich nach Essen, da wo Sie leben, in einer Kommunität. Die Sendung Menschen im Domradio. Heute zu Gast ist Christina Brudereck nach ihrem Südafrika-Abenteuer. Und sie gesagt, ich möchte Theologie studieren. Menschen, die auf der Suche sind nach Mystik, nach Glauben, die haben es oft sehr schwer mit dem Theologiestudium. Aber für sie war das ein Raum, wo sie ihren Fragen und ihrer Sehnsucht nach Gott nachgehen konnten. Das war ein guter Raum für sie, oder?
Sehr guter Raum. Also ich kann es mit einer Begegnung erklären. Ich kam halt mit diesen großen Fragen, die man auch die berühmte Theodizee-Frage, ja, wo ist denn Gott eigentlich? Was macht der den ganzen Tag? Wieso bin ich so behütet als Kind und dann gibt es andere Kinder, die sind nicht behütet? Und will ich dann eigentlich behütet sein oder verzichte ich dann lieber auf das ganze Konzept von behütet? Also was machen wir jetzt? Also diese großen, auch wütenden Fragen, die so, die man irgendwie nicht lösen kann. Und aber warum das so ist, das musste ich erstmal gründlich hinterfragen. Der Professor Klappert in Wuppertal, der hat mir ein Buch empfohlen damals, Cloud of Smoke, Pillar of Fire. Weiß, ach, es war so großartig. Hat mir sofort angemerkt, was meine Frage ist. Und der war viel im jüdisch-christlichen Dialog engagiert und hat mir dann dieses Buch über die Wolkensäule und die Feuersäule in der Wüstenzeit mitgegeben. Das konnte man nur in der Präsenzbibliothek lesen, es war mühsam. Mhm. Aber ich habe gedacht, ja, wenn Leute, die viel gelitten haben, doch halt festhalten an dieser großen Hoffnung, an dieser großen Kraft, die sie Gott nennen. Und irgendwie, wenn sie auch nur fragen, aber damit weiter im Gespräch bleiben, dann will ich das auch tun. Ich will es dann auch können, dann werde ich es auch können. Ja, das war, also ich habe dieses Studium überhaupt nicht als weiter verwirrend oder so erlebt, sondern ich habe da viele schöne Spuren drin gefunden. Auch einen neuen Zugang zur Bibel, muss ich sagen. Mhm. Ja, also so umbetete alte Worte, Psalmen, die manchmal so rotzig sind und so ehrlich und einfach gegen den Himmel schreien und dann trotzdem mit Du enden am Ende und mit Dennoch und trotzdem. Und diese ganze Trotzkraft, die hat mir sehr, sehr gut getan.
Dann wollten Sie Pastorin werden, aber Ihre Kirche wollte nicht.
Ja, darüber könnten wir jetzt viel reden, machen wir aber vielleicht nicht. Man studiert Theologie mit dem Ziel, Pfarrerin oder Pfarrer zu werden und dann wurde daraus nichts.
Ja, das war ein bisschen bitter. Mhm. Aber taufen und verheiraten und beerdigen, das machen Sie heute doch manchmal. Mhm. Wenn, dann in Ihrer Wahlgemeinde. Das ist der CVJM in Essen und Emotion CVJM heißt diese Gemeinde und viele, also ungewöhnlich viele junge Menschen fühlen sich hier wohl. Das sind Grafikdesigner, Künstler, junge Familien, Freiberufler, Menschen, die sonst oft fehlen. Und alle zusammen, ich habe mir mal ein Video angeguckt, das sind ungefähr 300. Dieses Video, das ist 17.30 Uhr, muss ich noch sagen, sonntags nachmittags ist der Gottesdienst. Und da sieht alles so ein bisschen aus, als gäbe es eine Bühne, die gibt es, und eine Party.
Es gibt ein großes Wohnzimmer sozusagen. Mhm. Also es gibt ein paar Sofas, viel Orange, ist gut fürs Chakra, viele Kerzen, viele schöne Lieder, die man im Radio hören kann oder in TC und so eine Mischung. Oder Popsongs und ein bisschen Worship, wie man sagt. Also Worship sehr ist so Anbetungslieder, viel Englisch auch, aber auch dann viel neue eigene Sachen, kurze Zeilen. Gott der vielen Namen, der kleinsten und der größten. Wir vertrauen dir und deinem sanften Trösten, wie auch immer. Also eine bunte Gruppe, ja, genau. Ein CVJM von der Struktur her. Emotion heißt der Name, E wie Essen sagen wir, Motion wie Bewegung. Weil wir bewegt sind und was bewegen wollen.
Und offensichtlich, das ist jetzt keine Eintagsfliege, das machen Sie schon sehr lange.
17 Jahre.
Mhm. Also so die Leute, die es machen, sind vielleicht nicht mehr ganz so jung wie die da, für die es machen.
Ja, also ich bin eine der Älteren mit meinen 45 und ich sag mal, wir sind so zwischen 25 und 50 Jahre alt. Mhm. Aber es sind auch viele Kinder jetzt neuerdings dabei. Ne? Wenn man viel getraut hat, kommen auch irgendwann viele Kinder.
Ist es denn so, dass das so eine so eine Gruppe ist, ich sag mal, wie, was weiß ich, die Partei der Grünen, die fangen zusammen was an, dann werden sie alt und irgendwann haben sie keinen, irgendwie haben sie sich überlebt und ihre Zeit gehabt. Ist das sowas oder haben sie das Gefühl, das wächst organisch weiter oder haben sie einfach eine Lebensgemeinschaft gefunden, eine große Gemeinde gefunden, mit der sie ihren Lebensweg gehen?
Also wir sind nicht so gute Gemeindeplaner oder Strukturtypen, die irgendwie einen großen Plan hatten oder irgendwie sowas, sondern es entwickelt sich. Emerging Church nennen das ja manche, ne? Also etwas, was einfach emergent so wächst und ausblüht. Okay. Und wie man einen Baum nicht plant, sag ich jetzt mal, sondern der wächst eben. Und wenn was im Weg kommt, dann wächst er drumherum. So ist es eben. Also ich würde sagen, ja, es wächst und wir gucken mal. Wir haben ja keine Hauptamtlichen, wenig Strukturen, wir leben miteinander und es entwickelt sich.
Bild von dem Baum ist ja ein schönes Bild, zumal wir jetzt ja gerade Frühling haben und die Bäume alle blühen. Also, dass der Baum blüht, da habe ich überhaupt gar keinen Zweifel dran. Aber gibt es auch Früchte im Herbst, die in die Erde fallen und neue kleine Bäume vielleicht wachsen?
Was meinen Sie damit, dass mehr Leute dazukommen oder Leute sich verändern?
Nee, ja, mehr Leute, also sozusagen, dass aus diesem Raum was Neues, Eigenes wieder entstehen kann, andere Gemeinschaften oder so. So meine ich das.
Also ich würde sagen, das Zentrum dieser Gruppe ist ein Gottesdienst. Ja? Also dass wir uns sonntags treffen und dann alle wieder in unsere Arbeitswelt gehen, das sind die Früchte. Und dann gute Sozialarbeiterinnen sind, motivierte Lehrer.
Sowas. Aber es gibt ja noch viel mehr. Es gibt doch diese ganzen Hauskreise. Es gibt doch ganz viele Angebote, die die Gemeinde macht.
Also,
das ist nicht nur ein Sonntagsgottesdienst.
Ja, genau. Aber das ist, also ich finde, das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich dieser Kern, sich sonntags in seiner Erzählgemeinschaft zu versammeln. Und inspiriert und bestärkt, wieder in den Alltag zu gehen. Und dann treffen sich manche noch unter der Woche. Manche essen gerne, manche kochen gerne, manche spielen gern Fußball, manche gehen gern in Ausstellungen. Manche treffen sich in einen Hauskreis, also zum Beten und Bibellesen und weiter diskutieren. Manche machen Saunahauskreis auch. Ja, okay. So.
Diese Gemeinde, von der Sie erzählen, Emotion oder Emotion, das ist der eine Hafen. Aber Sie haben im Fragebogen schon gesagt, ich wollte auch nicht alleine leben. Deswegen leben Sie in einer Kommunität, die heißt Kirobai. Und was Kirobai heißt, erzählen wir gleich.
Unser Gast heute in der Sendung Domradio Menschen, Christina Brudereck, lebt in einer Kommunität. Kirubai heißt diese und das ist das tamilische Wort für Gnade. Ihre indischen Geschwister sagen, sie haben ihrer Gemeinschaft diesen Namen gegeben. Wie kam das denn?
Und kein Mensch nennt sich ja selbst, nicht da? Wir bekommen unseren Namen ja verliehen.
Okay.
Und das ist auch für eine Gemeinschaft nicht so einfach, sich selbst zu nennen. Wer sollte das entscheiden? Wir sind autarke Erwachsene und nur Kinder, die zusammenleben. Und dann haben wir gesagt, welche Autorität könnten wir denn akzeptieren, die uns nennen darf?
Also der Weg war so, dass Sie einen Namen haben wollten.
Ja, weil wir wohnten damals in einer Straße und einer hatten eine Hausnummer und nannten uns immer S43. Und dann hat mal ein weiser Bruder aus einer anderen Kommunität gesagt, das klingt wie eine S-Bahn-Linie, aber nicht wie eine Gemeinschaft. Und dann haben wir gesagt, ja, wir brauchen Namen. Wir leben jetzt seit 17 Jahren zusammen. Wir sind auch wirklich erwachsen geworden. Also wie nennen wir uns denn? Und dann haben wir gesagt, welche Autorität dürfte uns einen Namen verleihen? Und haben gesagt, unser Bruder Jayapal, ein Inder, der ein kleines Kinderhilfswerk in Tamil Nadu hat, der darf. Den konnten wir alle akzeptieren.
Okay.
Dann hat er gesagt, ich würde euch Kirubai nennen, weil man braucht viel Gnade, um zusammenzuleben. Aber man erfährt auch viel Gnade, wenn man bei euch zu Gast ist. Und das wünsche ich euch auch, dass es so bleibt. Und wir fanden, Kirubai passte gut. Die Kirubai ist, die Gnade ist sozusagen eine treue Mitbewohnerin.
Das ist ein Name wie ein Segen.
Ein großer Wunsch auf jeden Fall.
Ja. Sie haben sich 1999 gegründet und Sie schreiben über die Gründung, dass Gottvertrauen sollte praktisch werden. Mhm. Sie haben sich Vorbilder gesucht. Eines war das Buch Gemeinsames Leben von Bonhoeffer. Was haben Sie denn gesucht? Also es ist ja sehr schön ausgedrückt, dass Gottvertrauen sollte praktisch werden. Aber was sollte denn da praktisch werden?
Also wir gingen alle so unseren Berufen nach und so nach dem Studium die ersten Schritte. Man merkt, man vergisst manchmal die eigenen Prinzipien und die Werte und das, was uns doch im Grunde unseres Herzens trägt und wichtig ist und bedeutend und dem Leben eigentlich den Glanz verleiht. Es ist nicht das Geld, das wussten wir alles nicht, die Karriere, es ist nicht der Name, sondern es ist was anderes. Und wir haben gesagt, das schafft man alleine vielleicht nicht so gut, wie wenn man sich gegenseitig dabei unterstützt und daran erinnert. Und wenn man nach Hause kommt als Ingenieur abends und man hat irgendwas verkauft den ganzen Tag oder Lösungen gefunden, technische, was auch toll ist, ja, weil man damit irgendwie das Leben der Menschen leichter macht. Und, oder wenn man irgendwie als Berater unterwegs war oder als Therapeutin, dann hat man irgendwie was getan, was irgendwie auch richtig ist und gut und was man gelernt hat. Aber irgendwie wieder bei sich selber zu bleiben und wieder zu wissen, warum mache ich das eigentlich? Und wie mache ich es vielleicht noch ein bisschen anders? Vielleicht wirklich als liebender Mensch, als Mensch mit Hoffnung, nicht zynisch zu werden, ja, bei dem, was einem in dieser Welt alle verrückt und kränkend machen kann. Da haben wir gedacht, wenn wir uns das zusammen irgendwie zusammenwerfen und uns gegenseitig erinnern, das wäre gut für uns.
Okay, so ein bisschen so wie Martin Buber das sagt, dass das Ich mit einem Du zu mich, also ich brauche die anderen, damit ich wirklich ich
Austausch,
werden kann.
Das Erzählen, auch dass die anderen mal spiegeln und sagen, du bist gar nicht so zynisch, du hast doch ganz viel Hoffnung, du strahlst doch ganz viel Freude aus und man denkt so, nee, ich war heute wieder so bitter und ich war wieder so sauer und diese Kirche wird sich nie verändern. Keine Ahnung. Und dann sagen die anderen, nein, aber guck mal, du machst doch immer und du singst doch immer und du glaubst doch und du glaubst doch sogar für mich mit und ich sehe es doch an dir. Und das ist irgendwie sehr, sehr schön.
Sie haben dann über diese Zeit geschrieben, das war ein Selbstexperiment und ein Gottesexperiment.
Also ich sage Experiment vor allen Dingen deshalb, weil wir uns nichts versprochen haben am Anfang. Wir wussten nicht, ob das gelingt. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt mal. Wir probieren es aus. Es ist in meiner Kirche sehr wichtig zu sagen, probieren und Kosten hat nicht nur was mit Geld zu tun. Kosten, sondern wir mal.
Das ist interessant, weil ich habe gerade gedacht, Sie meinten Kosten mit Mühen und Anstrengung.
Ja.
Es kostet uns, was
Kosten, koste mal von meinem leckeren Essen zum Beispiel.
Okay.
Also wir haben gesagt, ein Selbstexperiment und haben dann gemerkt, es ist auch ein Gottesexperiment. Man bringt sich ein bisschen, wir sagen, in Gottesgefahr, wenn man sich so... In Gottesgefahr, wenn man sich so ausliefert und dann noch, auch noch dieser anderen Mitbewohnerin der Gnade erlaubt, dazwischen zu funken. Ach, dann wird man weich und man verzeiht und muss man auch und will den anderen helfen und zurechthelfen und sogar dienen. Große Wörter benutze ich jetzt, ne? Aber ja, Sie hat irgendwie sich ja ein Versprechen gegeben. So wie vielleicht.
Ich denke, sie haben sich nichts versprochen.
Wie beim kleinen Prinzen so ein bisschen. Nichts Offizielles. Sondern man merkt auf einmal, was du dir vertraut gemacht hast. Mann, dafür bist du jetzt verantwortlich. Ja.
Also, sie haben sich am Anfang nichts versprochen.
Ja, wir haben uns nie offiziell was versprochen.
Bis heute nicht?
Inzwischen haben wir ein Haus zusammen gekauft. Wir haben zumindest der Sparkasse Essen was versprochen. Unsere Schulden gemeinsam abzubezahlen.
Ja. Aber ansonsten gar nicht.
Ja, so wie das ist, wenn man 17 Jahre miteinander lebt.
17 Jahre wilde Ehe, aber nie ein Heiratsversprechen gemacht. Das ist aber jetzt.
Ja, Sie haben recht. Wir haben nie offiziell ein Ja-Wort uns gegeben, aber viele, viele kleine Ja-Worte in einem sehr verlässlichen Alltag.
Ja, aber das, also solche Riten haben doch einen Sinn. Also ich meine, wird es nicht was verändern?
Ich werde darüber nachdenken, so wie bei dem Namen. Ich kann das ja mit nach Hause nehmen und mal fragen, was die anderen darüber denken. Aber sehen Sie, diese Verlässlichkeit im Alltag, jeder weiß, das Wohnzimmer wird abends wieder aufgeräumt und die Milch wird eingekauft und das Essen wird gekocht und die Kinder werden gehütet und die Lieder werden gesungen. Und
ich bleibe jetzt störrisch. Das ist das Gleiche, was Menschen sagen, die seit 20 Jahren zusammenleben und sagen, es wird auch keinen Unterschied machen, wenn wir jetzt heiraten. Es ist doch wichtig, dass wir uns lieben und dass wir zusammenleben. Also und dann kommen die Pastore und die sagen, doch, es macht einen Unterschied, weil es ist ein Unterschied, ob ich mich vor den anderen dazu bekenne und ob ich die Kraft der anderen erfahre, die das anerkennen.
Also diese Radiosendung ist sehr inspirierend auch für mich. Und ich sage mal so, dass ich verheiratet bin, macht schon sehr viel Sinn für mich, mit meinem Mann jetzt. Und ich weiß nicht, ob wir uns vielleicht heimlich schon ein Ja-Wort gegeben haben oder ob wir es tun sollten. Ich werde das als Überlegung mitnehmen.
Falls Sie es einmal tun wollen, Danke. Können Sie mich da einladen. 17 Jahre machen Sie das. Das ist eine lange Zeit, in der Sie viel an ihrem Schreibtisch in der Kommunität gesessen haben und viele Bücher geschrieben haben. Und ich finde, wir können diese Sendung nicht machen, ohne über ihre Bücher zu sprechen. Das machen wir nach den Nachrichten. Eingeladen haben wir heute in die Sendung Menschen im Domradio die Schriftstellerin Christina Brudereck. Wir haben über viel gesprochen, aber noch nicht über ihre Bücher. Ich finde, das geht gar nicht und schon gar nicht bei einer Schriftstellerin. Jetzt habe ich aber das Problem, dass es so viele Bücher gibt, die sie geschrieben haben, dass wir das ein bisschen angucken müssen. Und ich weiß noch gar nicht genau wie, aber ich fange mal mit den Frauen an. Weil wenn ich irgendeinen roten Faden gefunden habe, dann den. Das erste Buch hieß auch schon Gott ist eine
schwarze große Schwester.
Schwarze große Schwester. Also da ging es schon um Frau. Es geht ein Sisterhood, Schwesternschaft. Sie haben zwei Romane geschrieben. Was Wunder, da stehen Frauen im Zentrum und ihre Geschichte. Sie haben mir ein Buch mitgebracht, das heißt Frauen vertrauen. Das ist Zeilen voller Zuneigung für Freundinnen, Schwestern und andere Sympathisantinnen. Das ist ganz liebevoll illustriert. Also eigentlich geht es nochmal um Frauen, oder?
Also ich meine, es geht immer um Menschen und die besten Beispiele sind die Frauen.
Okay, Moment.
Das ist mir biografisch einfach näher, nicht wahr? Also ohne Wertung jetzt, es ist einfach... Gott, meine schwarze große Schwester, das war die Geschichten, die mir die schwarzen Schwestern erzählt haben. Und
weil ihnen die näher waren als die schwarzen Brüder?
Ja, definitiv.
Also dann sind es nicht die besseren?
Das und bessere nicht Beispiel? Bessere Menschen, das wollte ich auf gar keinen Fall sagen.
Achso, das haben Sie eben so gesagt,
nur für mich die besseren Beispiele.
Ah, für Sie näher, selber. Okay.
Weil das ich würde niemals sagen, dass Frauen die besseren Menschen sind.
Glaube ich, ein bisschen missverständlich. Egal, also einfach, es war für Sie näher. Mhm. Ne? Und ich meine, da gibt es ja dann eine große... Bandbreite von Susan Sonntag bis Pippi Langstrumpf. Okay, das ist ganz nah eigentlich, die beiden. Aber Rosa Parks, Coretta Scott King, Rigoberta Menchú. Also es sind Frauen, die kämpfen und die irgendwas mit Gott zu tun haben.
Ja.
Immer das eine und das andere.
Ja, die eine spirituelle Kraft in ihrem Leben haben und damit die Welt schöner machen wollen oder gerechter.
Ja, schöner wäre mir jetzt zu nett.
Nehmen wir gerechter.
Ja, weil das ist ja nicht, es geht ja nicht darum, den Blumenschmuck in der Kirche zu arrangieren.
Oh, sowas denken Sie bei schöner.
Ja.
Ja, ich glaube, unsere Welt, wenn sie gerechter wäre, wäre sie auch schöner.
Ohne Zweifel. Aber, ja. Aber das
also hat, gerechter, sagen wir.
Ja, ich finde, dass es nochmal was anderes ist, weil die haben sich ja oft, Rosa Parks, hat einen unglaublichen Mut gehabt. Ne? So, dass diese, da schreiben sie auch, dass man das lernen kann, dass man Haltungen lernen kann. Das Vertrauen haben sie zumindest. Also sie schreiben über Frauen, die sagen, die ihnen näher sind, aber die schon auch besonders sind, oder?
Also Rosa Parks war in gewisser Weise gar nicht so besonders. Sie war eine schwarze kleine Näherin. Gleichzeitig war sie sehr besonders und sehr gut vorbereitet. Also das war gar kein Zufall, dass sie dann sitzen geblieben ist, sondern sie wusste, dass es dieses Platzverbot gibt im Bus. Und sie wusste, wenn es mal hart auf hart kommt, also sie war sehr geschult, glaube ich, wirklich sehr bereit, das ist diesen Frauen allen eigen, irgendwann den entscheidenden Schritt zu tun und dann allen Mut zusammenzureißen und das zu tun, was richtig ist und was angemessen ist.
Diese Geschichten, die sie bei den Frauen hören, die sie anziehen, die sie aufschreiben, gießen sie in ganz unterschiedliche Sorten von Büchern. Das sind mal Gebetsbücher und das ist eben auch mal ein Roman und alles Mögliche dazwischen. Wie entscheiden Sie denn, als was es jetzt rauskommt, in welchem Format?
Also am liebsten würde ich nur Lyrik schreiben, wenn es nach mir ginge und es keinen Markt gäbe. Ja, am liebsten schreibe ich kleine, dichte Texte und würde auch eine Rigoberta Menchú am liebsten in 10 Zeilen bringen und eine Rosa Parks, mit der geht das auch in 15 Zeilen.
Können ja Haikus, Frauenhaikus machen.
Ja, genau. Das wäre noch weniger. Ja. Also man kann kleine Geschichten dicht erzählen, das liegt mir eigentlich am allermeisten. Gebete finde ich manchmal wichtig, also das ist eins meiner neuesten Bücher, eine Worte meines Herzens, um den Frauen wie Ihnen und mir die Trotzworte an die Hand zu geben oder die Ostergebete oder die Passionsgebete oder die Kinderlos, wo bist du eigentlich Gebete oder die Ich koche Gebete, ich kann salzen, ich kann pfeffern, ich koche. Also das finde ich auch wichtig und Shandani zum Beispiel, der Roman, wo die Birmanin im Mittelpunkt steht, das ist, wenn jemand mal richtig Zeit hat und sagt, ich muss mein Herz mal richtig füttern und mit ganz viel Farben und ganz viel leckerem Essen und ganz viel Sonnenschein und ganz viel Mangos. Und in der Falknerin ist sie auch noch ganz viel Schöpfung drumherum und viel heiligem Raum und einer schönen Kapelle und leichten Seidenkleidern. Und jemand hat 450 Seiten Zeit, um sich wirklich mal in eine Geschichte hinein zu verlieben, was pure Fantasie ist allerdings.
Das ist für den, der es dann liest. Aber die Frage ja, wie entscheiden Sie, ob das jetzt 450 Seiten mal einfach Farben werden oder eben 10
Zeilen. Ja, es entscheidet der Markt und der Verlag auch mit, würde ich sagen. Also natürlich, ich hab auch manchmal Lust, ein richtig langes Buch zu schreiben. Aber das sind auch manchmal Anregungen von außen, ne, die sagen, jetzt könnten Sie doch mal das machen.
Wie bei dem Buch, was Sie heute nach hier gebracht hat, liebe Theresa.
Ja, war auch nicht meine eigene Idee.
Das habe ich ja schon, das war eine Lektorin, die auf diese Idee kam und Ihnen das einfach zugetraut hat.
Die wusste, dass ich Theresa mag und sie wusste, dass ich diese Idee der Seelenburg sehr mag. Und sie sagte, kannst du uns die Theresa ein bisschen populärer machen, so ein bisschen näher bringen? Ja. Und da habe ich mit meiner Fantasie mich in so eine kleine Nonne hineingedacht. Und weil ich, wie war das wohl? 16. Jahrhundert, Kastilien.
Eine kleine, große Nonne. Mhm. Die Seidenkinder, waren die Romane Ihre Idee? Oder ist es auch an Sie herangetragen worden?
Also da steht übrigens ein Mann im Mittelpunkt, ne, die Hauptfigur, der ein kleines indisches Kinderhilfswerk gründet und das ist ganz historisch, also diese Figur gibt es wirklich. Ich habe ein bisschen was dazu gereimt, habe auch um Erlaubnis gefragt, ob ich das darf, durfte ich. Und ich hätte am liebsten eine Biografie über ihn geschrieben, aber der Verlag meinte, Biografie über jemanden, den niemand kennt, ist sehr schwierig, mach doch einen Roman daraus. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist auch schön und habe das versucht und habe eine Geschichte zusammenfantasiert.
Ich habe mir was dabei gedacht, als ich die Seidenkinder an den Schluss unseres Gesprächs über die Bücher gestellt haben, weil wenn man ein Buch geschrieben hat, dann schreibt man das erst und dann, wenn das gut läuft, gibt es eine Lesung. Dann haben sie eine große Lesung gemacht mit indischem Essen und da kam ein fremder, unbekannter Musiker und der hat die Musik dazu gemacht und was daraus geworden ist, erzählen wir gleich. Christina Brudereck, unsere gemeinsame Sendung Domradio Menschen geht zu Ende, aber wir haben noch nicht über Zwei Flügel gesprochen. Mhm. Und Zwei Flügel ist ein Programm mit einem Flügel und daran sitzt ein Musiker und diesen Musiker haben sie kennengelernt bei einer Lesung, die ganz indisch ausgelegt war. Eine Buchhandlung hatte sich ganz viel Mühe gegeben, um die Seidenkinder zu inszenieren, als Event zu inszenieren mit indischem Essen und so. Und ihnen wurde ein Pianist an die Seite gestellt.
Also ich hatte ihn selber ausgesucht, weil ich ihn schon mal gehört hatte. Aber es war das erste Mal, dass wir zusammen gearbeitet haben tatsächlich. Ja. Und ich habe gedacht, der ist ja saugut vorbereitet. Hat der das Buch gut gelesen? Kennt der sich gut
was
mit Indien aus?
Was sollte er denn machen? Also wenn jetzt nicht dabei war, was sollte er denn machen?
Er sollte in den Pausen spielen. Also ein Roman lesen ist nicht so einfach, weil man muss die Hauptfiguren vorstellen. Es muss unterhaltsam sein und ein bisschen lustig. Man darf aber das Ende nicht verraten. Die Geschichte muss aber auch noch irgendwie Sinn machen. Nicht so einfach, 450 Seiten in einer Stunde. Und Musik hilft dabei schon sehr, das wusste ich damals auch schon. Und dann hat er zwischendurch, wenn sie über die indischen Berge gejagt sind mit den Pferden, keine Ahnung, wirklich Pferdereiten gespielt, muss man sagen. Also ganz toll. Nachher hat er mir gestanden, viel, viel später, dass er das Buch nie gelesen hatte, dass ihn das Thema auch eigentlich nicht wirklich interessiert, aber er hätte in dem Moment sehr aufmerksam zugehört und hat dann wirklich, weil er alles spielen kann, was er will, gespielt. Mhm. Und ich habe gemerkt, die Musik kann etwas, was die Worte nicht können, und die Wirkung zusammen war fantastisch für mich. Und dann haben wir überlegt, das können wir vielleicht, können wir was draus machen, und wir können es vielleicht noch ein bisschen besser machen, ein bisschen einfacher, ehrlich gesagt, nämlich indem wir kürzere Texte lesen, also nicht lange Geschichten mit rotem Faden, sondern wir machen einfach viele kleine Geschichten und basteln ein Programm zusammen. Und das erste Programm rund um die I Have a Dream, Träume, und das zweite Programm jetzt rund um Reisegeschichten aus aller Welt. Und es verbinden sich klassische Schubert- und Chopin-Musik und Popsongs, Roger Cicero und eigene selbstgeschriebene Lieder mit meinen kleinen Geschichten aus Südafrika und Israel und Bethlehem. Und
ja, also diese Programme heißen zum Beispiel Wo auch immer oder Weltjahresbestzeit, das ist dann weihnachtlich, oder Leidenschaft leben, das ist ein Passionsprogramm. Mhm. Sie machen das zusammen mit dem Musiker Benjamin Seipel, der übrigens dann irgendwann auch ihr Mann geworden ist. Ja. Das hat sich dann so
ergeben. Ich habe gemerkt, er kann nicht nur Klavier spielen.
Ja, also, und das ist, das sind Programme, also nehmen wir mal dieses Wo auch immer, wo sie Geschichten erzählen, die überall stattfinden, in New York oder in Indien oder eben auch in Bethlehem. Da gibt es eine Geschichte von Tara und Esther, weil der Stern von Bethlehem, der leuchtet so hell, weil es zwei Sterne sind. Mhm. Und dann, sie erzählen diese Geschichte und also ich weiß, ich kann nicht wissen, ob sie da gewesen sind, aber ich weiß, dass sie da gewesen sind, so wie sie erzählen, dass diese Geschichte auch stimmt. Und dann höre ich halt eine Improvisation über Sterne, über Bethlehem.
Ja.
So zum Beispiel.
Wie
so
Filmmusik sozusagen, parallel.
Ja, ich finde, es ist mehr als Filmmusik, weil es ein eigenständiges Element ist. Filmmusik ist ja sehr illustrierend, aber das ist ja, sie geben einander ja Raum. Also mal tritt das Wort hinter die Musik zurück und mal umgekehrt. Mhm. Und dann spielen sie sich die Bälle so zu. Und das ist poetisch. Also ich habe ja nur Videos gesehen, aber auch die Videos sind poetisch oder haben eine Poesiekraft. Und sie sind aber auch witzig oder auch aufmüpfig, alles mögliche. Also so jedenfalls gehen sie jetzt mit zwei Flügel in die Welt, und am Anfang haben sie gesagt, also von allem, was ich mache, ist das mir das Liebste, wenn ich nach draußen gehe.
Das ist das Schönste, was ich gerade mache, finde ich wirklich, ja.
Woran liegt das?
Ich glaube wirklich, weil die Musik eine Wirkung hat, die die Worte leider nicht hat. Also die Worte können auch bezaubern und entführen und inspirieren, aber die Musik rührt andere Sinne an.
Ja.
Und die Melodien, gerade die bekannten, also es gibt einfach eine kleine Anspielung nur auf 2x2 macht 4, 2x3 macht 4.
Ja.
Und alle kennen das, also zumindest in unserem Kulturraum. Ja. Und es gibt so kleine Aha-Momente, wo man Melodien wiedererkennt. Und im Publikum flüstert es dann manchmal, Stern über Bethlehem. Ja, das ist total spannend, was Musik kann, was Worte so nicht können. Und die Mischung ist, wir finden es fantastisch. Ich verlasse mich blind auf meinen Pianisten und meinen Mann, weil ich weiß, er ist total präsent und er weiß, ich bin total präsent. Mhm. Und manchmal gibt es Spontanes, aber vieles ist auch richtig gut zu Ende gefeilt. Ja.
Wir sind jetzt auch zusammen sowas, wir haben eine kleine Reise gemacht, eine doppelte, einmal in ihre Geschichte, wie sie halt heute die Christina Brudereck geworden sind, als diese hier sitzen, aber auch so eine kleine Rundreise durch das, was sie in die Welt bringen, das jetzt wie dieses Programm oder ihre Bücher oder das Angebot, Stundengebete zu haben. Also es ist ja sehr, sehr unterschiedlich, was sie da machen. Und ich würde gerne jetzt das alles mal weglassen, die Reise nach hier und die Reise, was sie so machen, und an einen Punkt zurückkommen, wo sie, jetzt weiß ich nicht mehr in welchem Text, irgendwo haben sie geschrieben, dass sie selbst die Stille gesucht haben und den heiligen inneren Raum gesucht haben, und irgendwann hätten sie ein Bild dafür gefunden. Und dann hätten sie 40 Tage auf der Schwelle gestanden. Und als sie ihn fanden, weinten sie und sie haben eine ganz ungeheure Kraft gespürt. Was ist da passiert? Also ich würde ganz zurückkommen in das ganz Innerste.
Also ich habe mir diesen Raum visualisiert innerlich. Ein runder, kapellenartiger Raum mit einem offenen Fenster nach oben, und habe 40 Tage auf der Schwelle gestanden, weil die 40 Tage sind in allen Traditionen und Erzählgemeinschaften dieser Welt eine besondere Zahl. Danach passiert irgendwie was. Das hat der Buddha erlebt und der Christus erlebt und noch ein paar andere, Mose. ich habe in mir genau vertraut gemacht. Also diese Disziplin der 40 Tage war sehr wichtig, weil ich dann wirklich wusste, wie er aussieht.
Sie sich vorstellen, Sie sind 40 Tage, Sie haben ein Bild in sich gefunden und haben 40 Tage ausgehalten, das nur von außen zu sehen.
Habe mir jeden Tag Zeit dafür genommen, ihn mir von außen anzugucken und bin nicht hineingegangen, weil ich üben wollte, das hat erstmal nur was mit Fantasie zu tun, ne?
Wie so eine Kameraeinstellung und das Drehbuch heißt immer außen, außen,
jetzt den Raum außen. Angucken, jetzt den Raum angucken.
Von genau. Außen.
Und dann irgendwann bin ich reingegangen. Und ich merkte, das ist eben nicht nur Fantasie, es ist eine Wirklichkeit. Das war das Überwältigende. So erkläre ich es mir.
Sie schreiben darüber, als Sie ihn fanden, weinten Sie. Sie sahen Jesus als Gekreuzigten. Also Sie weinten, Jesus als Gekreuzigten zu sehen. Und das hätte eine solche Kraft, dass es bis in die tiefsten Schichten heilen könne von Schmerz und Unversöhnlichkeit und Aggression. Warum? Also Sie haben in diesem Raum dann Jesus den Gekreuzigten gefunden.
Das ist interessant, dass ich das mal geschrieben habe.
Ich muss es irgendwo gefunden
ja,
haben.
Ja, sehr interessant. Das ist sehr intim, ne? Also das war in einer Zeit in meinem Leben, als es wirklich sehr schwer war. Und ich glaube, das, was ich mit diesem Bild ausdrücken möchte, ist, dass ich tiefste Solidarität gefühlt habe. Und dieses freiwillige Leiden, was der Christus zeigt, ein Leiden aus Liebe, eine Empathie aus Liebe, Sympathie, die hatte so eine verwandelnde Kraft, wirklich etwas Heilsames. Ich merkte, die ganze Bitterkeit war auf einmal weggeschmolzen und der Zorn und die Einsamkeit und das, was hart war und kalt, sondern ich fühlte mich einfach in dem Raum, in dem ich mich bergen konnte, angekommen, angenommen, angesehen und hatte Ansehen sozusagen und wusste auch, wenn ich den wieder verlasse, werde ich hoch erhobenen Hauptes gehen. Also frei gehen. Und ich kann auch jederzeit zurückkommen, um mir diese Kraft wiederzuholen. Ja, eine Liebe, die verwandelt, so wie alle heiligen Räume sie eigentlich haben sollten. Die sollten Menschen in Liebende verwandeln und uns zum Schmelzen bringen.
Und das Wunderbare ist, dass Sie diesen Raum in sich selbst gefunden haben. Das heißt, Sie müssen gar nirgendwo hingehen.
Nee, man muss nicht pilgern dafür. Also pilgern ist natürlich erlaubt, aber...
Also Sie sind ja gepilgert. Ja. 40 Tage kann man ja auch pilgern, sind ja nach
aber
innen gepilgert.
Aber erst innerlich, ja.
Christina Brodereck, das soll das Schlusswort sein. Ich danke Ihnen wirklich sehr, dass Sie gekommen haben, dass Sie meine Krächzstimme ausgehalten haben.
Gerne.
Und dass Sie einfach uns haben, so wie Sie das sonst auch immer tun, Ihre Arbeit ist so viel, die Menschen Anteil nehmen lassen an dem, was sie bewegt, was sie erfahren, was sie denken, was sie selber finden, dass Sie das genau hier auch gemacht haben. Vielen Dank dafür. Vielen
Gerne.
Dank alle, die zugehört haben. Ich wünsche mir, dass Sie irgendwas gefunden haben heute in dem, was Sie inspiriert, was Sie, wo Sie sagen, da, was auch immer das ist, ich gehe mal gucken, wie das mit den blauen Stundengebeten in Essen ist oder ich guck mal da oder ich würde gerne einen Roman lesen oder was auch immer, dass Sie irgendwas inspiriert hat daran. Das wünsche ich Ihnen. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.